Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Dass sich alle Mitarbeiter aktiv an der Verbesserung der Fabrik beteiligen, ist ein hehres Ziel. Viele Führungskräfte stellen sich deswegen die Frage, wie sie genau das erreichen können. Wir schauen heute aus den Perspektiven der Mitarbeiter am Shopfloor, der Teamleiter, der Produktions- oder Werkleiter und der Perspektive der Supportbereiche auf genau diese Frage. Konkret klären wir, was die einzelnen Bereiche aktiv tun können. Und es geht auch darum, was man tun kann, wenn der eigene Chef oder andere Bereiche nicht mitziehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen! Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hallo Lukas.
Hi Tobias.
Moin, endlich mal wieder eine Folge, wo wir beide uns unterhalten. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das gemacht haben. Insofern, ich freue mich, dass wir sprechen können heute.
Genau, jetzt geht's ja wieder richtig los nach der Sommerpause.
Lukas, lass uns in altbewährter Weise anfangen. Was ist denn dein Fabrikmoment der Woche? Was hast du erlebt?
Gestern ein spannendes Phänomen, was ich an mehreren Stellen oder bei mehreren Unternehmen schon beobachtet habe. Es ist ja so, dass bei einigen Unternehmen gerade nicht so Hochkonjunktur herrscht, um das vielleicht vorsichtig auszudrücken, sondern eher ein bisschen eine Flaute, was so die Aufträge angeht. Und es ist insofern ganz interessant, wenn man dann in die Produktivitätsdaten reinschaut, das machen wir ja regelmäßig bei unseren Kunden, dann gibt es da so einen Effekt, dass wenn die Auslastung sinkt, auch die Produktivität deutlich sinkt, weil die Arbeit, der Produktionsleiter hat dann so gesagt, naja, er beobachtet immer das Phänomen, dass die Arbeit dann gestreckt wird auf die Schicht. Also wenn ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, es gibt wenig zu tun, dann lasse ich mir halt so viel Zeit, dass irgendwie trotzdem meine Anwesenheitszeit gefüllt ist, was eigentlich dann eine fatale Auswirkung hat, weil dadurch steigen deine Kosten, zumindest die Kosten pro Stück, dein Gesamtoutput sinkt. Und dadurch hast du neben der niedrigen Auslastung auch noch zusätzlich höhere Kosten, was ja neben der verspäteten Lieferung dann auf jeden Fall ein Produktivitätsproblem ist. Und das habe ich bei vielen Kunden schon gesehen oder bei vielen Unternehmen mittlerweile. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man wirklich gerade in der Zeit auf dem Schirm haben muss, dass wir nicht die Arbeit uns so hinstrecken, dass man dann zumindest das Gefühl hat, dass man einiges zu tun hat, sondern eben Dinge so abzuarbeiten, wie man es eigentlich unter idealen Umständen eben machen müsste.
Ich habe das schon selber erlebt. Das geht natürlich besonders gut bei, Maschinen- und Anlagenbauern, wo ich zum Beispiel große Montageumfänge habe.
Ja, also, genau, Montage ist prädestiniert. Ja.
Ne, wenn ich eine Anlage habe, wo ich wochenlange Montageumfänge drin habe, dann merkt man das nicht so gut. Kann man gut verklüngeln oder irgendwie da drin verstecken. Ja, hast du einen guten Punkt gemacht.
Was hast du denn erlebt?
Ich habe etwas erlebt, was ich schaurig schön fand. Es war tatsächlich auch bei einem Anlagenbauer, wo ich das diese Woche erlebt habe. Und wie du das eben eingangs auch schon gesagt hast, Lukas, denen geht es ja landläufig im Moment nicht gut. Mhm. Also ich stelle fest, es gibt dort Ausnahmen natürlich, wie überall. Aber so in der Breite der Branche nehme ich wahr, dass es denen eigentlich im Moment nicht gut geht. Dann kam ich dahin, saß am Empfang, um mich mit meinem Ansprechpartner zu treffen und sah, wie draußen der Fensterputzer seine ganzen Klamotten zusammenpackte. Der belud so sein Auto und fuhr dann irgendwann wieder weg. Dann kam der Geschäftsführer, eben mit dem ich mich traf. Wir guckten aus dem Fenster, das war irgendwie immer noch dreckig. Und dann sagte der zu mir, ja, ich habe jetzt den Fensterputzer abbestellt, dann verdoppeln wir dieses Jahr unseren Gewinn. Und okay, ich dachte erst, der will mich veräppeln, aber ich glaube, der meinte das wirklich ganz ernst. Und da siehst du ja das, was da gerade passiert. Also irgendwie scheint der Gewinn dahingeschmolzen zu sein, dass so eine kleine Ausgabe, klar ist ein großes Gelände und dann putzt er viele Fenster, also wird schon ein paar tausend Euro kosten. Aber dass das sozusagen hilft, um signifikanten Einfluss auf den Gewinn zu haben, da dachte ich, das schildert sehr schön die Lage der deutschen Industrie in Teilen heute.
Ja, das ist echt ein krasses Beispiel. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt einen guten Berater an der Hand hat.
Ja, genau, der kostet ja auch Geld. Naja, lassen wir das.
Am Fensterputzer müssen wir sparen, damit wir uns den Berater leisten können.
Genau. Wir wollten ja über ein spannendes Thema sprechen. Wir wollten nämlich über die Frage sprechen, wie kann man Mitarbeiter, wie kann man Mitarbeiterinnen bewegen, sich an einem aktiven KVP-Prozess zu beteiligen. Das ist ja eins von deinen, ich sag mal, Steckenpferden, dein Lieblingsthema mit Lukas. Wieso sprechen wir eigentlich drüber? Also welche Problemstellung beobachtest du eigentlich?
Mir begegnet eigentlich in ganz vielen Gesprächen, die ich mit Führungskräften auf dem Shopfloor führe, oft die Frage, wie man eigentlich eine Organisation dazu bringt, dass alle an einem Strang ziehen und egal, ob wir es jetzt KVP, also Verbesserungsprozess nennen oder Shopfloor-Management, also es treibt irgendwie viele Leute die Frage um, wie sie die Organisation so umbauen können, dass sie effektiver ist und dass man das Gefühl hat, dass alle in die gleiche Richtung marschieren. Und was als Problemstellung eigentlich häufig so genannt wird, ist, dass, was man auch beobachtet, wenn man auf dem Shopfloor ist, da weiß ich jetzt nicht, wie deine Eindrücke sind, aber manchmal hat man so das Gefühl, ja, Führungskräfte sind lieber im Büro wie auf dem Shopfloor, was man sieht. Man hat vielleicht keine Zeit, sich als Führungskraft mit den Problemen von den Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Manchmal gibt es wie eine Art Schuldzuweisung zwischen den Abteilungen oder eine allgemein angespannte Kommunikation. Was ich häufiger höre.
Kann ich mal eine nette Geschichte zwischendurch erzählen, die mir gerade einfällt, weil du sagtest ja gerade, die Führungskräfte sind lieber am Schreibtisch als im Shopfloor. Ich hatte mal folgende Situation erlebt, war ich in der Produktion, stand da mit so einer Gruppe Meister, kam der technische Geschäftsführer und der lief immer so mit seinem Handy vor dem Kopf, lief der so durch die Produktion. Mhm. So sah man den da stehen. Und da sagten die Meister schon, ja hier, der braucht ja ein Navi, damit er sich hier zurechtfindet, weil der sitzt ja eh immer nur an seinem Schreibtisch. Also das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ne?
Ja, das ist die perfektes Beispiel eigentlich dazu. Vielleicht hat er ja Google Maps an und kann irgendwie.
Ja, ich weiß auch nicht, ja.
Genau. Ja, oder du hörst dann halt so Sachen wie, ändert sich ja eh nichts, egal was wir jetzt machen. Oder und wenn du da natürlich in die Zahlen reinschaust, siehst du natürlich auch keine Produktivitätsentwicklung oder eine Entwicklung von einer Liefertreue und so weiter. Also ich denke, das sind so typische Symptome, die einem begegnen, was natürlich dann die Leute dazu veranlasst oder viele, mit denen ich spreche, sich die Frage zu stellen, wie man das denn ändern kann.
Okay, und schwierige Frage vielleicht, wie kann man es denn ändern? Also was muss man tun, wie kriegt man Mitarbeiter bewegt, eben mitzumachen?
Lass uns mal vielleicht…
Vielschichtig wahrscheinlich. Viel,
ne? Ja, genau, lass uns mal versuchen, das bisschen einzuteilen. Ich will mal sagen, wir können ja mal so die einzelnen Rollen einnehmen, also uns mal die Frage stellen, okay, wann ist denn die Wahrscheinlichkeit recht hoch als Operator oder als Mitarbeiter am Shopfloor mich da irgendwie einzubringen, dann können wir uns vielleicht mal überlegen, was dann der Teamleiter machen muss, was die Werkleitung machen muss, was vielleicht ein Supportbereich machen kann.
Mhm. Ja, finde ich gut.
Und vielleicht auch überlegen, was können die denn machen, weil es ist ja jetzt nicht überall die ideale Welt, weil die Standardantwort wäre irgendwie zu sagen, naja, der Werkleiter muss es halt vorleben, der muss für den Zug sorgen. Jetzt kenne ich aber tatsächlich viele produzierende Unternehmen, wo halt dann nicht so die Erkenntnis da ist oder auch nicht die Bereitschaft. Also können wir uns da vielleicht auch die Frage stellen, was ich denn machen kann, wenn nicht alle über oder neben mir komplett mitziehen. Mhm. So nach dem Motto, ich kehre mal vor meiner eigenen Haustür, bevor ich dann versuche, andere irgendwie zu überzeugen oder einzubringen.
Ja, die Idee finde ich gut. Übrigens teile ich deine Beobachtung. Natürlich ist es ungleich viel schwieriger, wenn die direkte Führungskraft, also vielleicht der Produktionsleiter, der Werksleiter, vielleicht noch schlimmer der technische Geschäftsführer. Wenn diese Personen nicht überzeugt sind, es dann trotzdem durchzuziehen, ist natürlich ungleich schwieriger, ne?
Ja, absolut.
Okay. Ja, dann lass uns anfangen. Also dann vielleicht mit dem Teamleiter, wie du vorgeschlagen hast. Also was kann ich als Teamleiter tun, meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, lebhaft am KVP teilzunehmen?
Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst oder beobachtest. Ich habe mittlerweile so die These, dass es natürlich immer ein paar schwarze Schafe bei den Mitarbeitern gibt, aber so das Gros der Belegschaft eigentlich in den meisten Unternehmen, die ich kenne, durchaus ein großes Interesse dran hat an einem planbaren, stabilen, ruhigen Arbeitsalltag. Mhm. Und was ich in dem Zug auch beobachte, ist, dass eigentlich schon in so einem Zug eine grundsätzliche Bereitschaft da ist, sich irgendwie an Verbesserungen zu beteiligen oder seine Ideen reinzubringen. Mhm. Ich glaube, was nur, und das geht uns ja eigentlich allen so, was halt nur das essentielle Thema ist, man kriegt ja als Mitarbeiter super mit, ob das Ganze ernst gemeint ist oder ob sich jemand wirklich für die Probleme ja, wie es heute läuft und so weiter interessiert. Also ich glaube so, der essentielle Teil auf der Mitarbeiterebene ist sicher das Thema, fühle ich mich respektiert und fühle ich mich ernst genommen und steckt da eine Ernsthaftigkeit dahinter. Also ich glaube, das ist schon mal so der erste wesentliche Punkt, wo du Leute grundsätzlich dazu bewegen kannst, sich da einzubringen. Weil wenn das fehlt, dann ist natürlich schwierig.
Ich glaube, die Situation kennt doch jeder, mindestens aus Gesprächen. Vielleicht hat es auch der eine oder andere schon mal am eigenen Leib erlebt. Die Situation, dass du einmal sagst, guck mal, hier ist mir folgendes Problem aufgefallen. Ich habe sogar eine Idee, wie ich es verbessern könnte. Und dann wird gesagt, ja, dann schreib's mal auf und wir kümmern uns drum. Und es passiert halt original gar nichts.
Genau.
Und das macht man halt einmal, das macht man vielleicht noch mit Glück ein zweites Mal. Aber beim dritten Mal sagst du dann ja auch, ja, gut, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist eigentlich auch wurscht egal. Und klar sinkt dann die Motivation. Also ich glaube, die Situation kennt ja jeder wahrscheinlich sehr gut, aus dem eigenen Alter vielleicht sogar. Und ich finde, ja, das erklärt einen großen Teil davon.
Genau. Also ich würde von dem her, ich würde die These auch stellen, die Bereitschaft ist meistens da, bei den meisten zumindest.
Ja, würde ich auch.
Aber nicht ewig. Und du brauchst halt auf jeden Fall das Gefühl, dass das, was du einbringst, dass das jemand interessiert und dass du ernst genommen wirst. Mhm. Und weil du jetzt nach dem Teamleiter gefragt hast, ich glaube, das ist die Hauptaufgabe als Teamleiter, dass du klar machst, dass du dich für die Probleme der Mitarbeiter an der Wertschöpfung interessierst, dass du die aufnimmst. Und ich glaube, das kann man jetzt eins weitergehen. Dann kommt ja oft so die Befürchtung, ja gut, dann werde ich ja mit 1000 Themen konfrontiert. Ja, sind wir mal ehrlich, jeder Teamleiter wird jeden Tag mit 1000 Themen konfrontiert. Die Frage ist also im nächsten Schritt, was für eine Methode, was für eine Herangehensweise wähle ich, um die ganzen Ideen, Verbesserungspunkte und so weiter vernünftig zu organisieren und dann auch abarbeiten zu können.
Mhm. Einen anderen Gedanken, Lukas, den ich im Kopf habe, ich finde, du hast das eindrücklich klar gemacht, also der Teamleiter oder die Teamleiterin, der oder die Person muss sich halt darum kümmern, seine eigenen Mitarbeiter ernst zu nehmen. Okay, das ist, finde ich, soweit klar. Jetzt könnte natürlich die Situation kommen, dass da ein Thema auftritt, was er selbst oder sie selbst nicht lösen kann auf seiner Ebene und gibt das selber weiter an seine Führungskraft, vielleicht den Produktions- und Werkleiter. Da könnte das gleiche Problem wieder auftreten, ne? Dass der Mensch das dann nicht ernst nimmt oder irgendwie negiert, liegen lässt, vergisst oder irgendwie sowas macht. Dann wird es, glaube ich, auch schwierig, ne? Weil das schlägt sich dann ja schon dann auch wieder in die eigene Mitarbeiterschaft nach unten durch, obwohl das gar nicht im Einflussbereich des Teamleiters liegt. Das könnte vielleicht noch ein Problem sein.
Ja, Hast du dazu eine Idee? Ja, das ist absolut da liegt der Hase im Pfeffer an der Stelle. Mhm. Vielleicht lass uns noch einmal kurz davor anfangen. Mhm, wenn du jetzt als Teamleiter mit Ideen und Problemen konfrontiert wirst, dann hatten wir das ja schon häufiger jetzt im Podcast. Aus meiner Sicht, du brauchst halt dann ein Pareto-Diagramm, wo du Verluste oder unnötige Zeitaufwände dokumentierst, die sauber priorisieren kannst, damit du zwei Dinge machen kannst. Das eine ist, dass du dich selber schützt, nicht zu viel Themen auf einmal angehen zu müssen, sondern dass du dann sagen kannst, okay, wir kümmern uns nur um die Top-Probleme in meinem Pareto-Diagramm und nicht um den ganzen Rattenschwanz an Themen. Aber wir erfassen die alle, damit wir ein möglichst vollständiges Bild erzeugen und auch nichts hinten runterfällt. Und dann kannst du es ja super in der Kommunikation nutzen, indem du sagst, ja, es ist wichtig, dass wir alle Themen, die uns auffallen, dokumentieren. Es ist aber genauso wichtig, dass wir uns priorisieren, weil wir halt in der Verbesserung nicht auf alle Themen eingehen können. Aber wir wollen halt auf die eingehen, wo wir den größten Hebel haben. Also ich glaube, dann hast du schon mal eine effektive Methode, die dich davor bewahrt, unendlich viel Kapazität in Verbesserungsprojekte reinzustecken.
Okay, kann mir übrigens vorstellen, weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt der Teamleiter, ne, also die vorher genannte Situation, der Teamleiter kümmert sich wohl, aber sein direkter Vorgesetzter nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz starkes Argument ist, zu sagen, pass auf, ich habe hier, weiß nicht, 14 Tage den Prozess beobachtet. Dabei sind 50 Themen aufgekommen. Wir haben die aber geclustert und priorisiert. Und das sind die Top 3 Dinger. Und um die müssen wir uns jetzt kümmern. Das ist ja eigentlich sehr Management-like. Also ich kann mir vorstellen, dass man damit schon eine starke Überzeugungskraft hat.
Ja, ich will mal die These aufstellen, dass man sich als oder das gilt wahrscheinlich für viele Stellen in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ich glaube, wir müssen so ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle die Erwartungshaltung ablegen, dass Außenstehende immer nachvollziehen können, was einem selber wehtut und was die eigenen Probleme sind. Also ich habe oft das Gefühl, dass man selber eine zu hohe Erwartungshaltung an Außenstehende, also an den Gegenüber hat, dass der sofort alles überblicken kann und dann sofort alles verstehen kann. Gerade so in einer Rolle Teamleiter, vielleicht Produktionsleiter, Teamleiter, Werkleiter, also dass der sofort die Themen nachvollziehen kann und dann eine Veränderung oder eine Verbesserung in die Wege leiten kann. Also ich glaube, da sind wir alle gut beraten, wenn wir sagen, wir schrauben da unsere eigenen Erwartungen ein bisschen zurück und stellen uns die Frage, was muss ich denn machen oder was kann ich denn machen, damit Außenstehende das einfach nachvollziehen können. Und da sind wir auch wieder, so wie du auch gerade gesagt hast, bei einem Pareto oder bei einer Priorisierung, das sind die Top-Themen. Und ich versuche das so einfach aufzubereiten, dass wirklich auch ein Außenstehender auf einen Blick das nachvollziehen kann.
Ich finde, dein vorheriger Punkt, Lukas, den finde ich ja ganz interessant, weil ich finde, das zeigt auch so eine Art, wie soll ich sagen, innere Haltung. Also ich kann ja bei mir selber mal anfangen. Das, wie andere sich verhalten, das kann ich ja nur bedingt oder vielleicht auch gar nicht beeinflussen. Aber wenn ich schon mal meine Hausaufgabe mache in meiner Rolle und in meiner Situation und ich selber mein Bestes gebe, dann hat das ja auch eine Strahlkraft auf andere hin.
Richtig, ja.
Und insofern, das finde ich eigentlich einen guten Hinweis, den du da gibst, bevor man jetzt anfängt und sagt, das klappt hier alles nicht, weil der und der macht das und das nicht, also so Fingerpointing macht. Könnte man ja auch einfach mal selber vor seiner eigenen Haustür kehren und seine Hausaufgaben machen. Und wahrscheinlich ist das eine überzeugende Wirkung auch auf andere hin.
Absolut. Und jetzt tritt natürlich dann folgender Fall ein. Jetzt gibt es ja dann, das kann so sein, wir sind dann gerade in der Teamleiterrolle. Jetzt hast du einen Produktionsleiter, der offen ist, der das sofort versteht, der dich, der supportive ist, wie man auf Englisch so schön sagt. Also der dich dann unterstützt und der die Kontakte herstellt und die Leute bereitstellt, die du brauchst, um ein Problem zu lösen. Es kann aber auch ja der andere Fall sein, dass du eben da nicht auf offene Ohren stößt oder der hat ja auch jeder mal einen schlechten Tag oder keine Zeit oder wie auch immer. Dann kannst du dir die Frage stellen, okay, wen kann ich denn von meinem von meiner Herangehensweise, wen kann ich denn überzeugen? Also was für Verbündete kann ich suchen? Das habe ich auch schon oft erlebt, dass dann, dass ich dann so Zusammenschlüsse bilden, hatte ich erst letzte Woche in einem Gespräch. Da hat einer gesagt, ja, er hat da einen anderen im Unternehmen kennengelernt und der tickt genauso wie er und die versuchen jetzt gemeinsam in den ganzen Meetings das Management zu überzeugen, die Top-Themen anzugehen. Also ich glaube, du kannst dann auch Verbündete suchen und kannst halt dann dir die Frage stellen, wie kann ich den Außenstehenden die Probleme so klar machen, dass die auch, dass man erwarten kann, dass jeder die auch nachvollziehen kann.
Mhm. Ja, viel hilft viel, ne? Steht da, Tropfen höhlt den Stein. Okay. Wollen wir eins weitergehen? Also wenn wir Teamleiter haben wir jetzt, glaube ich, gut gesprochen, lass uns doch eins höher geben. Produktionsleiter, Werksleiterebene, wie sieht's denn da aus?
Ja, ich glaube, da gilt vieles gleich wie beim Teamleiter, dass du klammerst, dass du dich für die Probleme interessierst. Aber ich glaube, der Haupteffekt da ist natürlich Präsenz. Also je mehr Zeit du auf dem Shopfloor verbringst, je mehr Hände du schüttelst, ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig in der Produktion. Hat auch viel mit Respekt zu tun, wenn du unterwegs bist, nimm dir Zeit, um Hände zu schütteln. Das macht dich, ja, das zeigt einfach unglaublich, dass du dich für die Themen interessierst und dass du wirst auch positiver wahrgenommen. Ich glaube, das ist ein wirkliches Thema. Und ansonsten würde ich sagen, es gilt genau das Gleiche wie beim Teamleiter. Ich darf auch nicht zu viel von der übergeordneten Ebene erwarten. Ich muss selber Interesse zeigen an den Problemen der untergeordneten Ebene. Und wenn möglich, dann Allianzen suchen, Verbündete suchen, um die nächsthöhere Ebene oder die Entscheider, die ich dann brauche, um meine Probleme zu lösen, die ich selber auf meiner Ebene vielleicht nicht lösen kann, dann überzeugen, einbinden kann.
Ich wollte gerne noch einen Punkt ergänzen. Das habe ich hier auch im Podcast immer mal wieder schon gesagt, allerdings schon sehr lange nicht mehr. Ich habe ja so ein Leitprinzip, ich nenne das ja immer Wertschätzung für Wertschöpfung. Also zu sagen, ich signalisiere durch mein ganzes Verhalten, dass ich das, wo, also die Ebene da, wo wirklich die Wertschöpfung passiert, halt auf dem Shopfloor, dass ich das wirklich wertschätze. Weil da entsteht der Wert des Unternehmens. Und wenn die Leute ihre Arbeit nicht richtig machen, dann wird das Unternehmen, wenn es ein Produktionsunternehmen ist, halt nicht erfolgreich sein. Deshalb muss man diese Ebene konkret wertschätzen, durch Verhalten, dort auch die Möglichkeit geben, eben Ideen und Probleme zu äußern und die dann einfach wegmachen, also die Probleme auflösen. Das würde ich Wertschätzung für Wertschöpfung nennen. Ich weiß, das ist ein bisschen manchmal tricky zu sagen. Und ich meine, ich komme ja hier schon aus Hannover und kann eigentlich ganz gut Hochdeutsch, aber das finde ich, diese drei, also diese Kombi, die mag ich irgendwie so ganz gerne und die finde ich ist so eine griffige Formel für diesen Gedanken, den du eben geäußert hast.
Ja, absolut. Ich würde sogar noch eins weitergehen und sozusagen die Produktions- oder die Teams müssen, die wertschöpfenden Teams müssen der Dreh- und Angelpunkt sein von der Organisation. Die müssen viel Wertschätzung erfahren und du brauchst wahrscheinlich auch passende Kennzahlen oder Kennzahlendimensionen, hatten wir auch schon häufiger, mal in der einfachsten Form nach Quality Cost Delivery, also Qualitätskennzahlen, Kostenkennzahlen, Delivery-Kennzahlen. Und weil wir gerade auch so auf der Produktionswerkleiterebene sind, was da ein extremer Hebel ist, dass du, wollten wir auch noch über vielleicht Supportbereiche sprechen, dass du die Supportbereiche diesen Themenfelder zuordnest. Also dass ganz klar ist, wer in meinem Team, in meiner Organisation trägt denn dazu bei, dass ein wertschöpfendes Team im Kostbereich zum Beispiel für kontinuierliche Produktivitätssteigerung sorgen kann. Dann sieht man ganz, ganz schnell beim Thema, ja, wer ist denn Arbeitsvorbereitung, wer ist denn Engineering, wer macht denn die Arbeitspläne, wer beschafft Maschinen, wer kümmert sich um das Fertigungsverfahren, wer kümmert sich um die technische Verfügbarkeit, also die ganzen Instandhaltungsthemen. Dann hast du eigentlich schon zwei Ansprechpartner aus den Supportbereichen, die du perfekt diesem Kostteil zuordnen kannst. Bei Delivery kannst du über Logistik, Feinsteuerung, Fertigungssteuerung, wie auch immer, das Gleiche machen. Also, dass du quasi für jeden Bereich, der dir wichtig ist, als Produktionswerk, wo du einen Fokus drauflegen musst im Tagesgeschäft, dann klare Ansprechpartner definierst.
Ja, das finde ich eine smarte Idee. Jetzt hattest du schon das Thema Supportbereiche angeschnitten. Lass uns da nochmal einmal reingehen. Also was können Supportbereiche tun?
Du hast es ja eigentlich schon ein bisschen beschrieben mit dem Wertschätzung für Wertschöpfung. Ich glaube, du musst da klar machen, dass die wertschöpfenden Abteilungen, dass die einfach im Mittelpunkt stehen, dass die der Kunde sind. Und ich beobachte es oft in der Instandhaltung, dass die in extrem oder überdurchschnittlich häufig, wenn ich so in den Querschnitt der ganzen Fabriken reinschaue, die ich schon kennenlernen durfte, überdurchschnittlich häufig eine sehr, sehr hohe Kundenorientierung haben. Also so ein Instandhalter ist extrem, in der Regel, ist immer schwierig so generell zu sprechen, aber ich würde sagen, in meinem Gefühl ist ein Instandhalter sehr, sehr oft in der, oder verpflichtet sich oft selber, die Anlagen so instand zu halten und dann hinterher zu sein, dass es nachhaltig gelöst ist und dass die Produktion gut arbeiten kann. Und ich glaube, da können sich in vielen Fabriken andere Supportbereiche eine Scheibe von abschneiden, wie stark man eben den Kunde, in dem Fall die Produktionsteams, im Mittelpunkt stellen kann von seiner eigenen Organisation, von seinem eigenen Tagesgeschäft. Da kommen wir aber gleich zu einem Problem, aber würde mal interessieren, ob du das auch so wahrnimmst, dass die Instandhaltung überdurchschnittlich kundenorientiert ist in vielen Fabriken.
Ja, deshalb hatte ich eben geschmunzelt. Also grundsätzlich bin ich bei dir. Lukas, ja, glaube ich, das ist so. Mir kommen natürlich, wenn man das so hört, also du sagst das, da kommen mir natürlich direkt dann immer genau die Gegenbeispiele in den Kopf. Also wahrscheinlich hast du auch parat, ich könnte extrem amüsante Geschichten erzählen von irgendwelchen Leuten, die wie Grumpy Cat da durch die Gegend laufen und wenn du die ansprichst, dann kriegst du erstmal Feuerwerk und einen Satz heiße Ohren. Die Beispiele kenne ich auch, aber in der Tat bin ich bei dir. Da sind so im Vergleich, glaube ich, die absolute Minderheit. Eine Instandhaltung, finde ich, ist ja auch relativ eng noch an der Produktion dran. Mir fallen andere Funktionen und Rollen in einem Unternehmen ein, die etwas weiter weg sind. Und da finde ich diesen Kundengedanken manchmal nicht so ausgeprägt. Insofern finde ich diesen Gedanken der produktionszentrierten Organisationsdenke, den finde ich ziemlich interessant, wenn man halt überlegt, dass das eben der Ort ist, wo Wertschöpfung entsteht und dann auch das Geld verdient wird, dass sich dem eigentlich andere Funktionen als Kunde andienen sollen. Das finde ich ist vielleicht jetzt abseits der Instandhaltung manches Mal auch nicht so stark ausgeprägt.
Ja, du hast recht, gibt es natürlich immer Gegenbeispiele, bin ich da natürlich total bei dir. Ich würde aber sogar sagen, egal ob du da jetzt extrem kundenorientiert bist oder nicht, was dir auf jeden Fall hilft, ist ein Gefühl, und das kannst du eigentlich für jeden Supportbereich ein Stück weiter arbeiten, ein Gefühl dafür zu kriegen, welchen Beitrag du eigentlich leistest für die wertschöpfenden Teams, also für in den Standardungen eine hohe technische Verfügbarkeit und so weiter. Und da ist ja eigentlich interessant, bei welchen Anlagen habe ich oder bei welchen Bereichen im Unternehmen habe ich denn den größten Hebel gerade mit meinen Themen? Weil als ich früher selber in der Instandhaltung war, war es ja so, du hast ja unglaublich viele Tickets und offene Themen, die du abarbeiten musst. Du weißt aber gar nicht, wie viele von denen eigentlich auf die Hauptprobleme an den jeweiligen Bereichen einzahlen. Also sind wir da auch wieder ein bisschen beim Teamleiter, bei dem Pareto-Diagramm, was wir angesprochen haben. Du musst natürlich für dich selber irgendwie auch bewerten können, in welchen Bereichen brennst denn wirklich so stark, dass ich da einen enormen Hebel habe, wenn ich da jetzt meine Themen umsetze. Und dass ich dann auf der Basis irgendwie eine Entscheidungsgrundlage habe, also ein bisschen eine Priorität ableiten kann für meine Themen, die ja eigentlich über die gesamte Fabrikorganisation sich dann erstrecken können. Also ich glaube, das ist schon was dir dann extrem hilft, dass du deinen eigenen Beitrag für die einzelnen Teams ableiten kannst und dann einen Schwerpunkt setzen kannst, wo du denn jetzt priorisiert dann in die Umsetzung gehen musst.
Ja, das ist, finde ich, sehr schön rund. Lukas, da hast du jetzt, finde ich, sehr schön die Klammer wieder geschlossen, weil jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang, ne? Also wenn du diese Priorität hast und das irgendwie geklustert und dann priorisiert hast, dass das dann wiederum auch den Support-Bereichen helfen kann, weil die wissen, was sie erwarten wird. Also insofern finde ich das sehr schön rund, ein schöner roter Faden, den du uns gerade mitgegeben hast. In dem Sinne würde ich sagen, lass uns das hier beschließen. Wir wollen ja die typische Zeit nicht knacken. Also wir liegen im Moment noch ganz gut in der Runde. In dem Sinne vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Erfahrung und deine Beispiele. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Lukas, mach's gut.
Sehr gerne. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.